Ich darf heute wieder hier stehen. Vor 2 Wochen, wo ich hier meine Predigt gehalten habe und über das Gehirn, über die Vorgänge im Kopf gesprochen habe, und kurz danach hat mich Sören und Margot angesprochen, weil Sören heute ist weg, ob ich prägen könnte. Und dann abends habe ich zugesagt und in meiner Vorstellung, was ich predigen will, wollte die Predigt fortsetzen. Und ich bin mir sowas von auf dieses Thema fixiert und habe vergessen, Gott zu fragen, ob es dran ist. So habe ich mich ungefähr 1,5 Wochen rumgequält. Mit Gedanken, mit Ideen habe ich gesucht, nichts. Und jetzt mache ich wieder einen Fehler. Ich habe jetzt angefangen zu reden, aber ich habe nicht mal gebetet. So schnell passiert bei uns, ja. Man hat die Idee, Gedanken und legt los. Habe ich mit Gott gesprochen? Ich bete. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du ein liebevoller Vater bist, dass du ein Vater bist, der uns auch erzieht, auch mal Stoppschild vorstellt, Herr. Und ich möchte, Herr, heute Morgen dich bitten, für jeden, der hier heute im Raum ist, dass du sein Herz öffnest, Herr, für dein Reden. Dass du meinen Kopf, meine Gedanken, meine Zunge auch lenkst. Dass ich das sage, was dran ist, Herr. Und nicht, was ich mir vorstelle und was ich unbedingt loswerden möchte, Herr. Sei du uns allen gnädig. Sei du mir persönlich gnädig und schenk uns Gnade. Amen. Ja, aber wie bin ich jetzt auf die andere Idee gekommen, was ich über andere Sachen reden soll? Eigentlich 1,5 Wochen wirklich Bibelverse, was passt, kommt nicht zustande. Und den letzten Donnerstag saß ich in unserem Heim bei einem Bewohner, ein Mann, der komplett gelähmt ist, der sich überhaupt nicht bewegen kann. Das Einzige, was er kann, reden und zuhören. Und dann stellte mir die Frage, ist heute Gründonnerstag? Und in dem Moment, wo er mir diese Frage stellt, bei mir wie so ein Lichtstrahl in mein Herz. Mensch, du gehst in die falsche Richtung. Was für einen Sonntag haben wir heute? In Kirchengeschichte heißt das Karfreitag oder Palmsonntag. Entschuldigung, Palmsonntag. Das habe ich noch als Kind in Kasachstan, in der Baptistengemeinde, wurde dieses Begriff auch sehr oft benutzt und auch entsprechend thematisiert im Gottesdienst. Donnerstag, noch 2 Tage und dann ging es los. Ich habe mir alle 4 Evangelien angeguckt und ich habe mir diesen Tag angeschaut. Ich wollte mir sicher gehen, ob dieser Sonntag wirklich am Karfreitag ist. Habe ich Chronologie angeschaut. Und ja, das ist dieser Tag, wo Jesus nach Jerusalem eingezogen ist. Und ich habe mich für Johannes Evangelium entschieden, weil der beschreibt das etwas anders als die anderen 3 Evangelien. Und ich möchte erstmal die Stelle lesen, Johannes 12, Verse 9 bis 19. Es erfuhr nur eine große Menge der Juden, dass er dort war, Jesus Christus. Und sie kamen nicht allein um Jesu willen, sondern auch um Lazarus zu sehen, den er aus den Toten auferweckt hatte. Da beschlossen die obersten Priester, auch Lazarus zu töten, denn seinetwegen gingen viele Juden hin und glaubten an Jesus. Am folgenden Tag, als viele Leute, die zum Fest erschienen waren, hörten, dass Jesus nach Jerusalem komme. Da nahmen sie Palmenzweige und gingen hinaus ihm entgegen und riefen: Hosanna, gepriesen sei der, welcher kommt im Namen des Herrn, der König von Israel. Jesus aber hatte einen jungen Esel gefunden, der setzte sich darauf, wie geschrieben steht: Fürchte dich nicht, Tochter Zion, sieh, dein König kommt, sitzend auf einem Fohlen einer Eselin. 500 Jahre ungefähr vor Christus hat Zacharia das geschrieben. Prophetie, die wörtlich erfüllt ist. Das Dies verstanden aber seine Jünger anfangs nicht. Doch als Jesus verherrlicht war, da erinnerten sie sich, dass dies von ihm geschrieben stand und dass sie ihm das getan haben. Die Menge nun, die bei ihm war, als er Lazarus aus dem Grab gerufen hat und ihn aus den Toten auferweckt hatte, legten Zeugnis ab. Darum ging ihm auch die Volksmenge entgegen, weil sie gehört hatten, dass er dieses Zeichen getan hatte. Da sprachen die Pharisäer zueinander: Ihr seht, dass ihr nichts ausrichtet. Sieh, alle Welt läuft ihm nach. Es ist interessant, dass kurz vor dem Einzug nach Jerusalem Jesus hat Lazarus auferweckt. Ich vermute, dass er auch die anderen Jahre im Tempel zum Passafest war, aber da war nicht diese Aufregung wie diesmal. Ich meine, die Gottesweisheit und Planung ist so genial, dass er das so alles mitbringt. Ich stelle mir vor, auch das Volk, der seit Jahrhunderten geknechtet wird, Babylonier, Medo-Persen, Griechen, jetzt Römer, dass sie an der Erlösung oder eine Erlösung erwarten. Vor allem die Schriften sagen, der Messias wird kommen. Und jetzt kommt einer, der wirklich Wunder getan hat. Und ich stelle mir einfach so heute vor, wenn unsere Kanzlerin Wunder tut, wie wählen wir dann sie wählen? Ja? Nicht knappe 32%, da wird bestimmt viel höher. Und so ging es auch dem Volk, dass sie wirklich jubelnd, jauchzend ihn begrüßt haben. Wo ich das geguckt habe und überlegte, was diese Geschichte überhaupt ausmacht. Und ich habe festgestellt, dass zwischen dem Sonntag und dem Donnerstag, diese paar Tage, in Johannes Evangelium vor allem sehr viel geschehen ist. Dass ein Drittel des Evangeliums ist über diese drei Tage geschrieben. Was da alles geschehen ist. Ich werde nur ein paar Dinge nennen, was Jesus zwischen diesen Tagen getan hat. Der hat praktisch auf dem Weg nach Jerusalem diesen Feigenbaum verflucht. Auch sehr komplizierte Geschichte, wo die Theologen sich Kopf zerbrechen. Darauf gehe ich heute überhaupt nicht ein. Oder die Tempelreinigung. Da hat Jesus wirklich etwas bewegt. Er hat dieses Gleichnis mit dem Weinberg, mit dem Mann, der das gepachtet hat und seinen Sohn geschickt hat, der dann getötet wurde, auch so Hinweise auf Jesu Tod. Aber kein Mensch hat es verstanden. Aber er hat das gesprochen. Wo ich mir über diese ganze Bibelstelle in Gedanken machte, fiel mir immer wieder ein Vers aus Matthäus-Evangelium. Ein Vers, wo Jesus uns einlädt, zu ihm zu kommen. Matthäus 11, 29: Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Dieser kurze Satz, lernt von mir. Der hat mich angesprochen und ich habe mir Gedanken gemacht, was soll ich aus dieser Geschichte, aus diesem Palmsonntag und diesen Tagen für mich persönlich lernen? Wie kann es mir helfen in meinem Leben? Und wie kann ich etwas, was ich verstanden habe, weitergeben? Oh, jetzt habe ich meine Zettel durcheinander gebracht. Und mich auch. Wir wissen, dass bevor Jesus nach Jerusalem gegangen ist, er stand auch vor Jerusalem und weinte. Und mir ging den Kopf, über seinen Zustand in dieser Zeit darüber nachzudenken. Und ich habe mir so eine Idee gehabt. Wenn wir jetzt jeder von uns einfach eine Situationen aus der Vergangenheit vorstellt, wo er vielleicht enttäuscht wurde, tief verletzt wurde, verraten. Wenn man so kurz darüber nachdenkt, dann kommt eine Menge Gefühle hoch. Das ist Vergangenheit, das ist passiert. Und das, was bei Jesus war, er wusste, was ihm geschehen. Jetzt stell dir vor, dass jemand, den du sehr lieb hast, dass du magst, dass er dich morgen verraten wird. Wie wirst du ihm begegnen? Wirst du ihm genauso begegnen wie immer? Und diese prüfende Frage stellte ich mir selbst, überhaupt hineinzuschauen. Wie viel Jesus in mir drin ist. Dieses Joch, von dem Jesus hier spricht, mein Joch ist sanft und leicht. Ja? Welchen Joch meint er? Das, was er am Kreuz getan hat, dass er da für die Schuld dieser Welt gestorben ist, kann kein Mensch tragen. Das ist unmöglich. Nur wir können uns von ihm ziehen lassen. Er hat dieses Joch angegangen und uns die Möglichkeit gegeben hat. Wo ich diesen Wunden in uns sehe, da fiel mir einfach aus meiner Kindheit, ich habe sehr oft da eine Beule, da eine Wunde und ich habe irgendwo immer was und ich habe eine ganz dumme Angewohnheit gehabt. Ich pulte mich immer an den Wunden, immer die Kruste ab und je mehr ich drum rumspielte, je länger heilt das. Und so wollte ich auch in meine Seele nach den Wunden schauen, aber auch vielleicht für einen oder anderen mal Hinweis geben, dass da rumzupullen hilft nicht. Ich weiß nicht, ob ich das hier erzählt habe, wo ich vor 18 Jahren meine Therapie machte. Eine Therapeutin hat mit mir etwas gemacht, wovon ich wirklich erstmal sehr viel Angst hatte. Weil bei mir schwerten gleich, was weiß ich, Psychologie, okkulte Sachen und keine Ahnung was. Aber der hat mich einfach auf dem Stuhl gesetzt und während der Therapie hat sie gemerkt, dass ich irgendwas gegen meinen Vater habe. Und dann hat sie mir gesagt, jetzt stell dir vor, dein Vater sitzt hier, ich werde mich, das ist alter Mann, jetzt ihn noch in die Therapie ziehen und so. Davon hatte ich eine panische Angst gehabt. Sie hat gesagt, nein, brauchen wir nicht. Jetzt setz dich hin. Und sprich alles aus, was du ihm gegen hast. Eigentlich war das nicht viel, was ich gegen meinen Vater hatte. Aber die Wunde irgendwie wurde nicht geheilt. Und dann hat sie zu mir ganz, ganz Wichtiges gesagt. Und jetzt vergib deinem Vater vom ganzen Herzen. Ich sollte das laut aussprechen. Und ich habe das gemacht. Zwei Wochen später habe ich Früchte gemerkt. Mein Bild war anders. Interessant ist, dass ich diese Geschichte bei uns im Verein erzählt habe, in der Gruppe, wo eine junge Frau kam, die Hilfe brauchte. Eine junge Frau, Mutter von einem Kind, drogensüchtige Mutter, voll alkoholabhängig, sucht Hilfe. Kam sie zu uns und während des Gruppengesprächs, ich weiß nicht, wie überhaupt ich auf dieses Zeugnis von mir kam, habe ich erzählt. Drei, vier Wochen später kam diese junge Frau auf mich zu und sagte, weißt du was, das, was du an dem Abend gesagt hast, hat mein Herz so praktisch angesprochen, dass ich Kontakt zu meiner Mutter aufgenommen habe. Die hatte 5 Jahre kein Wort mit ihrer Mutter gesprochen und sie war im Prinzip für sie gestorben, weil diese junge Frau hat alle Schuld an die Mutter abgegeben. Dass sie selbst erwachsen wurde und Entscheidungen treffen kann, wurde ihr im Sinne nicht ganz bewusst. Auf jeden Fall, jetzt Freitag bei Mittag, 3 Stunden, die ist jetzt eine Zeit später weggezogen, aber der Mann, der sie begleitet, sehr sorgerisch, der hat ständig Kontakt zu ihr und der sagte noch, dass ihr gut, er geht sehr gut, dass die Beziehung zur Mutter sehr gut ist, zum Stiefvater. Ein Schritt, der Mut erfordert. Michi, du hast ja gebetet, dass wir Mut brauchen. Dass wir Mut brauchen, in uns hineinzuschauen und die Veränderung praktisch in die Bewegung zu setzen. Deswegen habe ich auch das mit Jesus so dargestellt. Jesus weiß, was ihm geschieht. Er wird gekreuzigt. Er wird von Judas verraten werden. Er wird von Petrus verleugnet. Die Jünger, die laufen alle weg. Und dann hängt er, Jesus, allein mit zwei Menschen, die Verbrecher sind, am Kreuz. Ihr betet ja auch zu Vater. Vater, wenn es möglich ist, ja, lass das Kelch an mir vorbeigehen, aber ich will dein Willen tun. Und das bewegte mich diese Tage so sehr, diese beispiellose Vorbild Jesu für uns Menschen, von wem wir lernen. Wir können nicht er sein, aber wir dürfen ihm ähnlicher werden. Vor allem, weil der Geist Gottes in uns wohnt. Wir haben heute auch viel gefühlt, fühle uns. Ja. Das ist richtig, er soll immer mehr Macht in unseren Herzen haben, damit wir Jesus ähnlicher werden. Dass wir vielleicht wissen, dass mein Freund, mein Nachbarn, der mich ständig beleidigt oder so, dass ich andere Haltung einnehme. Es ist interessant, was ich damals in der Therapie für mich sehr, also für mich persönlich sehr stark begriffen habe. Vergeben. Das, was Jesus am Kreuz sagte, Vater, vergib denen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Dieser Satz ist mir vor vielen, vielen Jahren sehr bewusst geworden, wo ich meine kurze erste Predigt am Ostern gehalten habe. Und dann ist dieser Vers mir fast in meinen Sinn eingebrannt. Und ohne dieses Verständnis, Menschen zu vergeben, ob er jetzt zu mir kommt, um Vergebung bittet oder nicht, spielt erstmal keine Rolle. Wichtig ist, was meine Seele macht. Ja? Wenn ich von jemandem erwarte, dass er sich entschuldigen soll, na, bei mir, aber er sieht das nicht ein, dann kann ich lebenlang warten. Wenn Jesus gewartet hätte, dass wir alle bei ihm um Vergebung beten, dann wäre er heute noch nicht gekreuzigt. Ja? Weil wir sind manchmal sehr hartnäckig. Aber dafür haben wir die Gnade Jesu, der uns weich macht, der uns erlaubt, in unseres Innerstes reinzuschauen und erkennen, wo hakt es. Und jedes Mal, wenn ich erkenne, wo ein Haken ist, bin ich wieder ein Stück heiliger geworden. Obwohl die Bibel sagt, wir sind alle heilig. Aber das ist so ein Reinigungsprozess, dass wir erkennen Dinge und mutig vorwärts gehen. Es ist interessant, dass einige Stellen weiter, Johannes schreibt noch ein paar Verse, die mich auch zum Nachdenken bringen. Johannes 12, 37 bis 34. Obwohl er aber so viele Zeichen vor ihnen getan hatte, glaubten sie nicht an ihn. Damit das Wort des Propheten Jesaja erfüllt wurde, das er gesprochen hat, Herr, wer hat unsere Verkündigung geglaubt? Und wem ist der Arm des Herrn geoffenbart worden? Darum könnten sie nicht glauben, denn Jesaja hat wiederum gesprochen, er hat ihre Augen verblendet und ihr Herz verhärtet, damit sie nicht mit den Augen sehen, noch mit dem Herzen verstehen und sie bekehren und ich sie heile. Dies sprach Jesaja, als er seine Herrlichkeit sah und von ihm redete. Doch glaubten sogar von den Obersten viele an, aber wegen der Pharisäer bekannten sie es nicht, damit sie nicht aus der Synagoge ausgeschlossen werden. Denn die Ehre der Menschen war ihnen lieber als Ehre Gottes. Diese zwei letzten Verse, die sagen sehr, sehr viel aus über uns Menschen. Ich sage bewusst uns Menschen. Wenn jetzt Gott zum Beispiel das Volk Israel verblendet hat, um wirklich diese Kreuzigung zu bringen oder das Heil für die ganze Welt zu bringen. Das ist eine Sache. Die andere Sache, die wir heute leben und die zeigt, dass oft haben wir Angst, unseren Glauben bekennen, weil wir haben Angst, was der andere über uns denkt. Da brauchen wir auch Mut. Da brauchen wir einfach Mut und Kraft, das zu bestätigen, was wir glauben. Wir glauben oft, wenn jetzt viele Wunder geschehen werden, dass die Menschen dann hinterherlaufen werden. Aber wenn, wie es bei Volk Israel war, hochjauchzend jubeln, haben sie Jesus angenommen und dann wird Jesus verhaftet. Plötzlich, Opa, er sitzt nicht auf dem Thron und hat nicht die Krone bekommen, die sie erwartet haben, dass er sie jetzt von dieser ganzen Misere befreit. Nein, er lässt sich kreuzigen, um den Sinn zu verstehen, dass es eine Ewigkeitsbedeutung hat, dass wir mit Jesus Christus in unseren Herzen heute leben und ein Licht sind. Dass wir vielleicht aufhören sollen, in unseren Wunden, in unseren Verletzungen zu wühlen. Je länger wir wühlen, und der hat mich verletzt, der hat mich schief angeguckt, der, das kann hindern, also es kann eine große Hindernis werden. Statt zu sagen, ich lege das ab. Oder Petrus sagte in seinem Wort, oder Gott sagt durch Petrus, werft alle eure Sorgen auf mich. Und das ist nicht einfach. Das ist nicht einfach, aber möglich. Das ist genauso nicht möglich, weil das ein Mensch stirbt und aufersteht. Und Jesus erweckt den Lazarus und einige Jahre später stirbt selbst und steht auf. Aber das ist ein Thema für nächsten Sonntag. Da möchte ich nicht eingehen. Für mich war wichtig, darüber nachzudenken, was ist geschehen zwischen Sonntag und dem Donnerstag. Was Jesus gemacht hat. Jesus war voll aktiv. Aktiv, er hat sich bewegt, er hat mit Pharisäern diskutiert, er hat viele Fragen gestellt, viele Fragen geantwortet, Endzeitrede hat er gesprochen. Nehmt einfach diese Woche Zeit und liest diese Stellen von dem Einzug nach Jerusalem bis zur Kreuzigung und lasst euch überraschen, was Gott euch schenken wird. Dranbleiben an das Wort, aber auch schauen ins eigene Herz. Wo laufe ich den sturen Weg, was ich mir vorgestellt habe. Das will ich tun. Und Jesus sagt, stopp, warte, das ist nicht dran. Das ist nicht dran, du musst was anderes machen. Diese Sensibilisierung in eigenen Herzen zu entwickeln, auf das Wort zu hören, auf den Geist zu hören und das zu unterscheiden. Es ist nicht einfach, aber möglich. Dafür brauchen wir auch Gemeinschaft. Dafür brauchen wir uns gegenseitig, damit wir uns auch ermutigen, dass wir uns zusprechen, aber auch eine Korrektur. Ihr merkt schon, das ist mein Pferd, weil seit 18 Jahren in die Suchtkrankenhilfe und bei manchen Menschen siehst du, wie sie sich entwickeln, wie sie sich verändern und die andere wiederum siehst du und da passiert nichts. Gestern hat noch eine Bekannte angerufen, meine Frau letztes Mal vor 6 Jahren telefoniert. Und das war wieder so, kannst du für mich beten? Jetzt gleich am Telefon. Und später erzählte Maria, das war vor 6 Jahren war und heute. Der Mensch ist kein Stück vorwärts gekommen, umgekehrt. Körper wird immer kaputter, Seele wird immer belastender. Und das ist das, wo man sich in die Wunden rumpult, aber nicht die Heilung zulässt, im gewissen Sinn. Dass man festhält an Sachen, die einem auf eine Seite wehtun, aber auf der anderen Seite irgendwie wie so eine Sucht etwas gibt. Ich war selbst, bevor ich zu Jesus kam, in die Sucht mit diesen Grübeln, habe ich letztes Mal auch gesagt, sehr gefangen. Ja. Ich habe genossen, wie ich meine negative Gedanken wirklich so rumspinnte, dass ich am Ende nur mir vollsaufen wollte, ja, weil so schwarz war in meinem Kopf. Und Gott sei Dank durch den Christus, der am Kreuz gestorben ist, und durch den Mut, sich selbst ehrlich anzuschauen, und Gottes Kraft ändert sich was. Amen.